Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet und ich möchte gerne die Gelegenheit geben, falls einige, die da hinten sitzen, den Mut hätten, noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, dass man nicht vor leeren Rängen predigt, aber ich will niemanden zwingen, einfach die Möglichkeit geben, kurz aufzustehen und etwas weiter nach vorne zu kommen, das wäre lieb. Ja, der Titel Mein Weg mit Gott, Gedanken zu Psalm 139. Vielen Dank, die Damen und der Herr. Super, danke schön. Ich war schon lange nicht mehr da für eine Predigt. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Kurzpredigt. Bevor wir nach China zogen, habe ich häufiger gepredigt. Und deshalb will ich etwas sagen kurz, wie ich die Rolle der Predigt verstehe, was mir am Herzen liegt. Für mich ist das biblische Wort sehr wesentlich. Eigentlich ist das, was die Bibel, man nennt das auch die Heilige Schrift, sagt, wesentlich für uns zur Auferbauung. Man kann viel erklären, eigene Beispiele geben, das ist sicher auch wichtig, aber mir ist bewusst geworden, dass es sehr wichtig ist, sich ans Bibelwort zu halten. Und das bedeutet auch, die Bibel zu erforschen. Und ich möchte ein Hilfsmittel vorstellen, das sieht ziemlich dick aus, aber nicht alle von uns können Theologie studieren, aber auch solche, die nicht Theologie studieren, können etwas forschen über die verschiedenen Begriffe der Bibel und welches die zugrunde liegenden griechischen oder hebräischen Begriffe im ursprünglichen Bibeltext sind. Und dieses Buch heißt Elberfelder Studienbibel. Und da gibt es einfach bei den Sätzen oder Versen in der Bibel bei allen wichtigen Wörtern eine kleine Nummer. Und unter dieser Nummer kann man im zweiten Teil, deshalb ist das Buch so dick, nachschlagen. Und es steht dann genau dieser hebräische Begriff im Alten oder griechische Begriff im Neuen Testament, bedeutet das und das. Und meistens hat es mehrere Bedeutungen, nicht nur das eine deutsche Wort, was in der Bibel steht. Und für alle, die Verantwortung haben für Hauskreis oder vielleicht mal einen Dienst haben für eine Bibelarbeit, möchte ich das empfehlen. Man kann das mal am Büchertisch anschauen. Ich möchte auch eine kurze Erfahrung aus Afrika berichten. In Afrika war ich in einer afrikanischen Gemeinde im Kirchengemeinderat und da habe ich auch ab und zu gepredigt. Allerdings ein bisschen anders. Mit Hüpfen und Schreien und Halleluja, und das mache ich jetzt hier nicht, das ist auch nicht so mein Naturell, aber ich habe das dort gelernt. Und eines Tages an einem Sonntag, als ich predigte, stand ich am Ausgang und habe den Leuten die Hand geschüttelt. Und da kamen diese afrikanischen Geschwister vorbei, um mir die Hand zu geben. Und dann war es, wie wenn eine innere Stimme zu mir sagte, Peter, du hast sehr schön geredet. Aber die Leute kamen heute hungrig in den Gottesdienst und sie gehen hungrig wieder heim, weil du ihnen keine geistliche Nahrung gegeben hast. Wow! Ich hoffe, diese Stimme muss ich nie mehr hören. Das hat mich so innerlich geschockt. Und ich habe gemerkt, ja, predigen und reden, das kann man. Also mir fällt das nicht so schwer. Aber wirklich Gottes Wort austeilen und den Leuten geistliche Nahrung mitgeben, ist das Wesentliche. Und deshalb möchte ich auch allen empfehlen, für die Person, die predigt, auch zu beten. Schon bevor man zum Gottesdienst kommt, kann man beten für die Person, aber auch während dem Gottesdienst kann man beten, damit die Person wirklich Gottes Wort austeilt und geistliche Nahrung verteilt wird, damit Leute nicht, so wie sie reinkommen, hungrig wieder nach Hause gehen. Das war ein Wort zur Einleitung. Jetzt wollen wir den Psalm 139 miteinander hören. Da im Gebäude nebenan gibt's ein Jans Tonstudio und da wurde kürzlich eine Hörbibel aufgenommen. Und aus dieser Hörbibel hören wir jetzt miteinander den ganzen Psalm 139. Und wenn man so hört und sieht, können ja die Gedanken abschweifen. Aber es gibt auch ein positives Abschweifen. Und zwar kann es ja sein, dass man an irgendeinem Satz innerlich hängen bleibt. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, diesen Satz für sich ein bisschen zu vertiefen und bewusst ein bisschen hängen zu bleiben, auch wenn man dann nicht alles andere, was noch kommt im Psalm, so deutlich wahrnimmt. Und jetzt werde ich mich im Moment setzen und wir hören jetzt auf Gottes Wort.
Psalm 139, ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott! Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Psalm 139, ein Lied von David.
Ja, nochmals müssten wir es nicht hören. Dankeschön. Ja, ich finde das so eindrücklich, das einfach auch mal zu hören. So einen ganzen Psalm. Und man könnte sicher viele von diesen Versen einzeln betrachten. Ich werde jetzt mal von hinten anfangen. Und zwar geht's am Schluss dieses Psalms um eine persönliche Selbstprüfung. Es gibt diese beiden Verse: Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Wenn ich denke an meinen Weg mit Gott, dann haben ja viele Menschen heutzutage Fragen. Sie fragen sich, ja, wie sieht denn dieser Weg mit Gott aus? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Vielleicht stehen einige von uns vor wichtigen Entscheidungen und möchten diesen Weg näher kennenlernen. Aber manchmal gibt es auch Hindernisse, Gott zu erfahren, und die sind selbst verschuldet. Manchmal haben wir Dinge getan, die Gott hindern. Es gibt im Alten Testament in einem prophetischen Buch einen Vers: Gottes Arm ist nicht zu kurz, euch zu helfen, aber eure Sünden scheiden euch von Gott. Gott kann führen und eingreifen, aber manchmal sind wir selber schuld in gewissem Sinne, dass Gott das nicht tut. Deshalb ist es wichtig, sich ehrlich vor Gott zu prüfen. Mal in die Stille zu gehen und Gottes Geist zu bitten, uns aufzudecken, ob es irgendetwas gibt, was noch hindern kann. Man kann dazu auch Hilfsmittel brauchen. Ich habe manchmal in Seminaren so ein Blatt ausgeteilt, das heißt Gewissensspiegel. Und das ist einfach eine Liste von Sünden oder unrechtmäßigen Dingen, alphabetisch geordnet. Das fängt dann mit Aberglaube, Ablehnung, Alkoholismus, Amulette und eine ganze Liste. Es trifft sicher für uns nicht das alles zu, aber man kann das so als Gedankenanstoß nehmen, um zu prüfen, gibt es Dinge im Leben, die nicht in Ordnung sind und in Ordnung gebracht werden sollten. Vielleicht ist es auch wichtig, ein seelsorgerliches Gespräch zu suchen. Und wir haben ja Leute, die in der Seelsorge und Gesprächen ausgebildet sind. Es gibt nach dem Gottesdienst auch etwas, das wir PrayStation nennen, wo Mitarbeitende hier vorne bereit sind für Gespräche, oder man kann auch in einen Raum gehen, wo man etwas besser abgeschirmt ist und ein vertrauliches Gespräch führen kann. Und falls in diesem Gottesdienst oder in den nächsten Tagen etwas in den Sinn kommt, wo man sieht, wow, da bin ich doch in Gefahr, dir untreu zu werden, und den Wunsch hat, das zu ändern, ist es wichtig, dem nachzugehen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Freund vor einigen Tagen, und er hat mir gesagt, ich habe kein Internet mehr. Warum wohl? Nicht, weil er technisch nicht begabt ist, sondern weil er merkte, dass dieses Internet ihn verführt, und die richtig klare Lösung ist, das Abonnement abzubestellen. Und er hat jetzt einfach kein Internet mehr. Das ist eine drastische Maßnahme, aber es kann nötig sein, um wirklich eben der Gefahr zu begegnen, Gott untreu zu werden. Also das ist der erste Punkt, den ich erörtern möchte. Dann der zweite Punkt: Es gibt vor Gott kein Verstecken. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Also vor Gott gibt's nichts zu verstecken. Das hat schwierige und auch schöne Aspekte. Und wenn es vor Gott nichts zu verstecken gibt, können wir uns fragen, wenn mich Gott gerade jetzt anschaut, was sieht er? Was sieht er in meinen Gedanken? Was sieht er in meinem Reden? Was sieht er in meinem Handeln? Was sieht er? Woran freut er sich? Und was bekümmert ihn? Da muss man sich unter Umständen kritische Fragen stellen. Aber es gibt auch den tröstlichen Aspekt. Wenn Gott nichts verborgen ist, dann weiß er auch um alle Nöte, alles, was mich bewegt, alles, was mich beschäftigt. Wenn ich bete, denke oder sage ich oft, ich muss Gott nichts erklären. Ich meine, ich muss ihm meine Not und meine Frage nicht sehr eloquent erklären. Er weiß es und er weiß darum. Und so ist dieses Wissen darum, dass wir vor Gott nichts verstecken können, etwas, was in die Selbstprüfung führen kann, aber auch etwas, was uns Trost geben kann, damit wir wissen, Gott ist da und er sieht alles und er weiß alles. Was mich in diesem Psalm am meisten beschäftigt hat, ist der Teil mit dem Buch. Und zwar heißt es da im Vers 16, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Also jeder Tag ist in einem Buch festgehalten. Ja, das muss für einige von uns schon ein recht dickes Buch sein. Und je nachdem, wie alt wir werden, die Seiten sind alle schon beschrieben. Und man denkt sich da, das wäre natürlich interessant, in diesem Buch zu lesen selber. Wenn das Gott irgendwo hat, dieses Buch, dann möchte ich ja gerne drin lesen, wenn ich könnte. Ja, welche Seiten in diesem Buch können wir denn schon lesen? Welche Seiten können wir schon lesen? Ja, wir können einige Seiten lesen. Diejenigen, die schon für uns sichtbar sind, nämlich die Vergangenheit. Also darin können wir lesen. Wenn wir etwas aufmerksam sind und das unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dass Gott ein Buch geschrieben hat, können wir darin lesen. Wer von euch liest gerne Romane? Hand hoch. Who likes to read fiction? Raise your hand. Einige. Lesen ist heute nicht mehr für so viele aktuell. Aber wenn man einen richtig guten Roman betrachtet, wie verhält sich der erste Teil des Romans zum zweiten? Was kommt im ersten Teil des Romans vor? Im ersten Teil wird die ganze Situation aufgebaut. Die Personen werden vorgestellt und bestimmte Handlungen, bestimmte Charaktereigenschaften werden vorgestellt im ersten Teil des Romans. Und im zweiten Teil des Romans wird dann Bezug genommen und die Geschichte entwickelt sich von dort her. Es gibt keinen abrupten Unterbruch zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Das heißt, wenn wir jetzt in Gottes Buch den ersten Teil schon lesen können, können wir daraus Hinweise erhalten auf das, was noch kommt. Ich werde das noch etwas ausführen, aber jetzt möchte ich Christa bitten, aus ihrer persönlichen Sicht etwas zu dem Thema zu sagen. Wo haben wir das Mikrofon?
Ja, von meiner Seite auch einen guten Morgen. Ich war vor ein paar Wochen bei Peter und Marianne zum Gebetsabend und bin da irgendwie überrascht worden, auch mit diesem Psalm 139. Und jetzt bin ich vor ein paar Tagen überrascht worden, dass Peter meint, ja, du könntest ja auch was sagen zu dem, was du da erlebt hast. Abgemacht ist, dass ich nicht ins Detail gehen muss. Okay, also ich bin von Gott buchstäblich überrascht worden an dem Abend. Ich hatte noch nicht mal meine Bibel dabei. Marianne hat mich versorgt damit und mit Papier und Stift. Und dann war es tatsächlich so, dass wir uns da im Garten verstreuten und über diesem Psalm 139 uns Gedanken machten. Und wie Peter das jetzt schon sagte, ich bin auch bei diesem Abschnitt hängen geblieben, was da in dem Buch Gottes wohl über mich schon drin stehen könnte und dass da ein roter Faden ist und dass der nicht widerspricht zu dem, was noch kommt. Das hat mich also sehr bewegt und dann habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so viel erwartet, dass ich sehr viel Neues entdecke, denn Muster in meinem Leben kenne ich schon, aber ich habe von Herzen gebetet, Jesus, du kannst mir ja auch irgendwie da noch roten Faden oder was zeigen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich zu meiner Überraschung feststellte, als ich dann so meinen Gedanken Raum gab über die Anfänge, die ersten 20 Jahre in Frankfurt, so als Flüchtlingskind, Arbeiterkind, Ausbildung und Beruf und so, dass sich da Dinge plötzlich zusammensetzten, wie kleine Puzzleteile. Und ich wurde schon ein bisschen neugieriger. Und dann der nächste Teil, die 5 Jahre in Norddeutschland, verliefen ähnlich. Und in Bayern waren wir dann nach der Heirat auch 5 Jahre. Und so in meinen Gedanken entstand ein roter Faden, nicht ein dicker roter Faden, ich muss vielleicht eher sagen, es waren 3 kleine rote Fäden, die ich plötzlich in der Hand hatte. Und es hat mich einfach sehr berührt, weil ich erlebt habe, wie Gott da mir etwas klar gemacht hat, was längst da ist und was möglicherweise auch eine Bedeutung für die Zukunft hat. In der Austauschrunde konnte ich dann gar nicht weiter was davon sagen, denn ich war dermaßen berührt und bewegt davon, dass ich nur das formuliert habe, meine Berührung. Und seither ist es sehr erfüllend für mich, diesen roten Faden immer mehr auch im Alltäglichen zu entdecken. Dinge, die viel besser zusammenpassen als früher. Und es hat mein Vertrauen gestärkt für die Dinge, die Kapitel, die noch kommen und fürs Abschlusskapitel. Die werden nicht so viel anders wahrscheinlich aussehen, als das, was schon gewesen ist. Aber es ist sehr berührend zu merken, wie Gott da plötzlich Licht reingegeben hat. Und ja, das möchte ich als Ermutigung weitergeben und als Anreiz, sich dem doch auch mal zu stellen. Also Peter hat uns da herausgefordert und es war eine gute Herausforderung.
Vielen Dank, Christa. Man darf sicher mit Christa auch noch persönlich reden und etwas nachfragen, wie man das möchte. Ich möchte diesen Sachverhalt noch mit einem Diagramm darstellen. Wir haben eine Lebenslinie. Also von Geburt bis Tod, das ist dieses Intervall, das hier einfach als Linie mit 2 Punkten dargestellt wird. Irgendwo in diesem Leben haben viele von uns eine bewusste Hinwendung zu Jesus Christus erlebt. Das ist dargestellt mit dem Kreuz und den Händen, die sich auf das Kreuz ausrichten. Und irgendwo ist das heute. Das sieht natürlich nicht bei allen gleich aus, das ist einfach schematisch so dargestellt. Und wenn ich jetzt über Gottes Weg und mein Leben mit Gott denke, dann ist es oft bei uns so, dass wir an die Zukunft denken. Wie möchte Gott mich führen? Da geht es um die Entscheidungen, die kommen. Aber was wir auch tun können, ist eben zurückzublicken und in den Seiten von Gottes Buch lesen, die bereits geschrieben sind und daraus von Gott Hinweise zu erkennen, was noch kommt. Also diese Geschichte mit dem Buch, die finde ich nach wie vor sehr faszinierend. Und wir können diese Hinweise aus der Vergangenheit vielleicht noch etwas klarer mit Beispielen darstellen. Welche sind so Hinweise aus meiner Vergangenheit? Zum Beispiel die Familie, in die mich Gott gestellt hat. Als wir in Afrika waren, haben uns Leute oft Danke gesagt für das, was wir ihnen geholfen haben. Und so, ihr seid nach Afrika gekommen und wunderbar, was ihr hier macht. Und ich habe manchmal zur Antwort gegeben, was habe ich selber geleistet, um in eine Schweizer Familie hineingeboren zu werden und Möglichkeiten zu haben, die ihr hier in Afrika nicht habt? Ich habe nichts geleistet. Und das ist etwas, was Gott getan hat. Vielleicht sind einige von uns in schwierige oder zerrüttete Familien hineingeboren. Aber das ist auch Teil von Gottes Hintergrund. Und Gott kann auch das benutzen, um uns seinen Weg mit uns zu zeigen. Oder die Ausbildung, die uns ermöglicht wurde. Wieder ein Beispiel. Meine Eltern wohnten 7 Jahre lang in der Stadt Zürich. Und das war genau die Zeit, wo ich 6,5 Jahre lang in Zürich ans Gymnasium ging. Genau dann wohnten sie in Zürich. Das hat für mich recht gut gepasst. Und ich ging da an eine öffentliche Schule mit sprachlichem Schwerpunkt. Und das hat mein Interesse an Sprachen geweckt. Und an dieser Schule wurden 8 Sprachfächer angeboten und ich habe alle 8 Sprachen belegt. Das sage ich nicht aus einer bestimmten Leistung, wegen einer bestimmten Leistung, sondern als Gott uns dann in eine internationale Aufgabe führte, waren da Sprachen eine Hilfe? Ja, sicher. Also, was habe ich dafür gemacht, dass mein Vater genau dann einen Job in Zürich hatte und ich genau dann und genau diese Schule ging? Das habe ich nicht geleistet. Und das sind so Sachen, wenn man diese Betrachtung, ach so, das und das und das kann man erkennen, wenn man erst 15 ist, sind dann vielleicht noch nicht so viele Jahre, auf die man zurückblättern kann. Bei anderen sind es schon ein paar mehr Jahre, auf die man zurückblättern kann. Das nächste sind bestätigte Gaben. Wie wird das bestätigt? Zum Beispiel durch Erfolgserlebnisse und Auszeichnungen. Das kann im Sport sein, das muss nicht unbedingt irgendwas Intellektuelles sein, das kann in handwerklichen Fähigkeiten sein. Wo man Erfolg erlebt, bedeutet das, dass Gott eine Gabe in mein Leben gelegt hat und in gewissem Sinn in mein Leben investiert hat. Und das gibt auch einen Hinweis auf meinen Weg mit Gott. Hinweise von Familien, Freunden oder Lehrern oder anderen Bezugspersonen. Da kann man sich auch überlegen, was haben mir denn andere Leute gesagt? Was haben mir andere Leute empfohlen? Wo haben mich andere Leute ermutigt und bestätigt? Oder wo haben mich andere Leute kritisch hinterfragt? Das nächste sind Prüfungen, Fehlschläge, Konflikte, Krisen. Ja, was soll denn das? Das ist alles negativ. Aber ich habe es mehrmals gesehen, dass zum Beispiel Leute, die eine schwere Depression erlebt haben, mit Gottes Hilfe darüber wegkamen und eine große Hilfe wurden für andere Menschen, die in Depressionen hineingezogen wurden. Das heißt, wenn jemand Beratung sucht und die beratende Person sagen kann, weißt du, ich verstehe, was du sagst, weil ich war da auch mal drin. Aber ich bin mit Gottes Hilfe und mit seiner Gnade da herausgekommen. So eine Beratung überzeugt. Wenn jemand immer Held war und dann andere beraten soll, das wirkt manchmal eher einschüchternd. Und deshalb soll man auch auf Krisen zurückblicken können und sagen, das ist Teil meines Weges mit Gott und Gott möchte auch das brauchen. Dann gibt es die allgemeine Lebenserfahrung. Ja, man macht im Leben Erfahrungen und sieht, so, wenn ich so mache, funktioniert es, wenn ich so mache, funktioniert es nicht. Das ist ja auch Teil von Gottes Weg mit uns. Und zum Schluss noch besondere Eindrücke. Zum Beispiel durch die Lektüre eines Buches. Einige von uns sind vielleicht geprägt worden durch Biografien von Helden wie Hudson Taylor oder heute ist das vielleicht nicht mehr so aktuell, aber als ich etwas jünger war, hat man so Biografien von Hudson Taylor oder Livingston gelesen und hat eine gewisse Prägung mitgenommen. Oder Reisen, die prägen ja auch. Einige haben zum Beispiel Israelreisen gemacht und da lernt man enorm viel. Und das wird dann auch zu diesem Rucksack von Erfahrungen und Eindrücken, die Gott brauchen kann. Oder bestimmte Filme. Vielleicht gibt es auch in eurem Leben Filme, die ihr gesehen habt, die besonders hängen geblieben sind. Manche vielleicht negativ hängen geblieben sind, aber andere, die man gebrauchen konnte, um etwas daraus zu lernen. Oder was man als Schlüsselerlebnis bezeichnet. Dass man an einem Punkt stand, wo man so ein richtiges Aha-Erlebnis hatte. Und dann weiß, aha, das ist ganz wesentlich für mein Leben. Das sind so ein paar Dinge, Hinweise aus der Vergangenheit. Als nächstes möchte ich hinweisen auf dieses Verlangen nach Gerechtigkeit. Das ist nicht so hochlöblich in der Wortwahl hier, denn es heißt, Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen? Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen? Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie mit grenzenlosem Hass. Auf dem Weg mit Gott gibt es auch Widerstand. Es gibt viel Feindschaft gegen Gott und vielleicht erleben wir auch Feindschaft gegen uns. Anfeindungen, das gibt's. Und manchmal ist das sehr unangenehm. Niemand wünscht sich das. Und es kann Widerstand geben. Und in dem Psalm erkennen wir einen Eifer für Gott. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen. Aber ich denke, Gott kann sich selber wehren. Also da müssen wir uns nicht unbedingt für Gott wehren. Und auch in unserem eigenen Leben, wenn wir Widerstand erfahren, dürfen wir auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen. Und auch in diesen Situationen darf ich meinen Weg mit Gott vertrauensvoll gehen und darauf vertrauen, dass er mit dem Widerstand klarkommt. Ich habe mal eine besondere Situation des Widerstands erlebt. Ich hatte mal einen recht schwierigen Chef. Und meine Gespräche mit ihm waren schwierig. Der war auch Christ, also der war nicht irgendwie ein Atheist oder Feind Gottes. Der war ein sehr engagierter Mann des Glaubens. Aber mit dem kam ich nicht klar. Und es kam so weit, dass ich Herzrasen hatte, wenn ich an ihn dachte. Und ich dachte, so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Ich habe das persönliche Gespräch gesucht und gesagt, ich kann dir nicht weiter unterstellt sein. Es geht einfach nicht. Und ich sagte, du bist der Chef, also, und ich bin der Untergebene, also wenn ich meine Stellung verliere oder so, das nehme ich gerne in Kauf, ich kann das einfach nicht. Ich musste mich dem stellen, es war mir einfach zu viel. Nicht, weil er ein schlechter Mensch war, aber ich kam einfach nicht klar. Und dann ist etwas geschehen, was ich überhaupt nicht erwartete. Der Chef hat gesagt, Peter, ich werde mich ändern. Also, sowas war für mich recht überwältigend. Und er ist nicht ein ganz anderer Mensch geworden. Aber er hat sich so bemüht, mit mir so umzugehen, dass ich damit klarkam und ich hatte dann auch kein Herzrasen mehr. Und das kann Gott schenken. Es gibt nicht immer ein Happy End. Manchmal muss man sich einem Widerstand stellen und es gibt keine gute Lösung. Für mich war das die große Überraschung, denn ich dachte bei mir, okay, er ist der Chef und ich bin meine Stellung los, aber ich kann einfach nicht in dieser Situation, in diesem Konflikt drin überleben. Nun, einige Worte zum Abschluss. Ich möchte euch ermutigen, eigene Eindrücke der Predigt festzuhalten. Und um das zu erleichtern, habe ich hier ein kleines Übungsblatt. Ich werde nachher am Ausgang stehen und man darf das gerne mitnehmen. Im Titel heißt es "Auf Gott hören" mit Psalm 139. Da sind die verschiedenen Punkte da und auch die Punkte mit der Liste aus der Vergangenheit, wo ich Gott erkennen kann. Die Familien, die mich Gott gestellt hat und so weiter. Die Liste ist da auch drauf. Und ich möchte einfach dazu ermutigen, einmal einen Tag Stille einzuplanen und einfach diese Frage meines Weges mit Gott anhand von Psalm 139 nochmals persönlich durchzugehen. Es gibt ja so Häuser in der Gegend mit schönen Namen. Es gibt zwei Häuser, die heißen Haus Frieden. Eines in Steinen, eines in Vögisheim. Ein Haus heißt Haus der Stille auf dem Betberg. Da gibt's gute Orte, nicht weit von hier, wo man sich zurückziehen kann und einer solchen Frage nachgehen kann. Dann möchte ich dazu ermutigen, über den eigenen Lebensweg aus Gottes Sicht nachzudenken. Ich möchte ermutigen zum Austausch mit anderen. Zum Beispiel könnte man ein solches Übungsblatt auch in einem Hauskreis oder einem anderen Kreis verwenden. Und ich möchte ermutigen, wenn Dinge aufgebrochen sind, zur Fürbitte, hier nach dem Gottesdienst oder sich auch jemand anderem anzuvertrauen oder ein Beratungsgespräch zu suchen. Na, Marian und ich und andere sind gerne bereit, mit jemandem solche Fragen zu vertiefen und da zu helfen, Dinge vielleicht etwas klarer sichtbar und erfahrbar zu machen und einige Schritte Begleitung auf einem solchen Weg anzubieten. Ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, danke für deinen Weg mit mir und mit uns allen. Und du hast durch dein Wort so viel gesprochen und mich hat das immer wieder so bewegt, dieser Psalm 139, die Notwendigkeit der Selbstprüfung und des Bekenntnisses, aber auch diese Geschichte mit dem Buch und wie das sehr persönlich erfahrbar sein darf und wie ich viel gelernt habe für meinen Lebensweg mit dir. Und ich bin überzeugt, dass wir alle in diesem Sinne etwas lernen dürfen, etwas heimnehmen dürfen. Gib uns den Mut, auch das Gebet oder die Fürbitte oder ein beratendes Gespräch zu suchen. Und gib uns auch den Mut, einmal eine Zeit der Stille einzuplanen und uns bewusst aus unserem Alltag rauszuziehen und diese Dinge zu vertiefen. O Herr, danke für deine Größe und Allmacht und Güte. In Jesu Namen. Amen. Und am nächsten Sonntag möchte ich dann etwas Ähnliches, aber aus einem anderen Blickwinkel erzählen in meiner Predigt.